True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 76. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und in die heutige Fallreihe gestürzt hat sich vor allem Hubertus.
Hallo.
Bevor wir heute starten, gibt es insgesamt 3 schöne Begebenheiten rund um True Crime Austria, von denen wir euch erzählen möchten. Und wir beginnen mit einer Rückschau. Denn am 18. April waren wir zum Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Graz geladen und durften auf der Bühne von einem Fall berichten. Und ich kann sagen, ich fand das sehr, sehr schön.
Ja, das ist jedes Mal super. Wir durften ja schon zum 2. Mal da sein. Diesmal auch mit Katharina,
ja,
die diesmal auch ihre Termine soweit im Griff hatte.
Ihre Termine, die Termine der Firma, damit ich im Monat Geld verdiene, diese Termine.
Ja, nein, es war wirklich toll. Und es war, ich glaube, sogar annähernd, wenn nicht sogar ausverkauft. Und gerade das bei so tollem Wetter, das in Graz war, dass die Leute dann trotzdem gekommen sind, um sich in das heiße, stickige, wobei war es gar nicht, aber nach drinnen ins Schauspielhaus zu setzen und uns zuzuhören und den anderen Podcasts, die da waren. Das hat uns wirklich sehr gefallen. Das war klasse.
Uns wurde dann auch berichtet, dass sie zum Nachmittag den Rang noch aufmachen mussten sozusagen, weil dann der Andrang noch größer war. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Das liegt, glaube ich, gar nicht an uns, aber ich habe mich trotzdem geehrt gefühlt.
Ich glaube, wir werden es nie wissen. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass es doch auch an uns lag.
Aber eine gute Geschichte. Ach, sie haben extra den Rang noch aufgemacht am Nachmittag. Na, coole Erfahrung. Wir waren da ja gemeinsam mit dem Team von Delikt, also mit dem David und Hans, und haben uns gegenseitig von Fällen berichtet zu einem Überthema. Die Folge werden wir, sobald sie verfügbar ist, auch noch hier im Podcast-Feed zum Anhören an euch weitergeben. Und vielleicht erzählen wir auf den Support-Plattformen auch noch den ein oder anderen Schwank dazu. Es war ja für uns dann ein großer Reisetag und wie man sich darauf vorbereitet und so weiter. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja. Und dann als zweites gibt es auch ein Interview, nämlich mit dem Crime Club Radio. Die Jojo hat da mit uns geplaudert und wir verlinken euch das Gespräch natürlich auch gern in den Shownotes. Da findet ihr die Infos zum Hören und zum Nachlesen. Und ab sofort könnt ihr uns, also unseren Podcast True Crime Austria, auch beim Crime Club Radio hören. Wenn ihr also Crime begeistert seid, dann schaut da doch gerne mal vorbei.
Und aller guten Dinge sind 3. Wir dürfen euch schon verraten, dass wir im September auch in Wien zu sehen sein werden. Und zwar im Rahmen der Science-Vortragsreihe der VHS Landstraße, um genau zu sein. True Crime zwischen Schlagzeilen und Medienethik haben wir unseren Vortrag genannt. Und da werden wir über unsere Arbeit an True Crime Austria plaudern. Sobald die Seite dazu online ist, geben wir die auch in die Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja dort.
Bevor es gleich losgeht, sei noch gesagt, dass wir in der heutigen Folge die Namen der Beteiligten geändert haben und dass es in diesem Fall auch um Gewalt an Kindern geht. Nun aber los.
Unser heutiger Fall hat sich nicht in einer einzigen Nacht, nicht in einer einzigen Stadt, nicht einmal in nur einem Land zugetragen. Wir sprechen über Verbrechen, die sich in einem Zeitraum von fast 3 Jahrzehnten ereignet haben. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle östlich des Bodensees stattgefunden haben, im Grenzgebiet zwischen Vorarlberg und Bayern. Und dass lange nicht erkannt wurde, dass es einen Zusammenhang zwischen ihnen gab. Ein Phantom, das nahe des Bodensees umging. Unser heutiger Fall heißt Der Mädchenfänger vom Bodensee.
Die Gegend rund um den Bodensee war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Grenzland aus bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben, viel Milch, Heu und Vieh. Vom Westallgäu bis in den Bregenzer Wald war der Alltag von der Milchwirtschaft geprägt. In der Nähe des Bodensees gab es auch Obstbau, Fischerei und den ersten zaghaften Tourismus. Durch den Ersten Weltkrieg und die Wirtschaftskrisen in den folgenden Jahren blieb es allerdings bei diesen bescheidenen Bestrebungen. Durch die schlechtere Versorgungslage während des Ersten Weltkriegs und die noch um die Jahrhundertwende hohe Armut unter der ländlichen Bevölkerung in Tirol und Vorarlberg gab es noch bis in die Kriegsjahre hinein die sogenannten Schwabenkinder. jedes Jahr rund um Josephi am 19. März, oft auch am 11. November an Martini, zogen Scharen von Kindern aus den Alpen nach Oberschwaben, um dort auf Kindermärkten als billige Saisonarbeiter vermittelt zu werden. Das Ende des Kriegs brachte politische Veränderungen, für den bäuerlichen Alltag der Menschen stand aber weiter der Brotpreis, Steuern und Inflation im Vordergrund. Wenn man wählte, dann meist mit dem Geldbeutel. Die Menschen lebten oft noch in Mehrgenerationenhaushalten. Das gesellschaftliche Leben fand in Vereinen und vor allem rund um die kirchlichen Strukturen der örtlichen Pfarren statt. Damals grenzten zunächst noch Deutsches Kaiserreich und die Habsburger Monarchie aneinander. Auf die Monarchien folgten die Weimarer Republik in Deutschland und die Erste Republik in Österreich, die dann vom Ständestaat abgelöst wurde, bis sich Österreich 1938 dem NS-Regime anschloss, das derweil in Deutschland die Weimarer Republik verdrängt hatte. Die Ereignisse unseres Falls fanden also nicht nur über 3 Jahrzehnte hinweg statt, sie reichten auch durch mehrere politische Systeme und zigfach wechselnde staatliche Zuständigkeiten. Das wird vor allem bei der Strafjustiz der Nationalsozialisten noch wichtig. Für den Bodenseeraum hieß das, dass sich die Verbrechen in einem Grenzgebiet ereigneten und lange nicht erkannt wurde, dass es einen Zusammenhang zwischen ihnen gab. Die Orte der später zugeschriebenen Taten lagen in Lindau und Umgebung, in Bregenz, Lochau, Eichenberg und bei Tettnang. Sie gehörten teils zu Bayern, teils zu Vorarlberg und wurden zunächst vor allem lokal bearbeitet.
Am Abend des Dreikönigstags 1913 musste die 9-jährige Regina Telesti noch einmal vor die Tür. Ihre Eltern hatten sie geschickt, um vom Bäcker im Bregenzer Stadtteil Vorkloster noch etwas einzukaufen. Das war zwischen 18 und 19 Uhr. Eigentlich sollte es nicht allzu lange dauern. Als Regina aber über eine Stunde lang fortblieb, machten sich ihre Eltern auf die Suche. Es war immerhin mitten im Winter und die Nacht brach herein. Aber weder bei der Bäckerei noch sonst wo fand sich eine Spur von ihr. Regina war unbeschadet bei ihm einkaufen gewesen. So viel fand man rasch heraus. Dem Bäcker war auch nichts Merkwürdiges aufgefallen. Sie hatte 2 Brote gekauft und war wieder gegangen. Danach hatte man sie nicht mehr gesehen. Daraufhin machte sich Reginas Vater mit einer Gruppe von Männern aus der Umgebung auf die Suche. Stundenlang durchkämmten sie die Gegend. Je weiter die Suche in die Nacht hineinging, desto niedriger wurden auch die winterlichen Temperaturen. Es dauerte einige Stunden, bis man auf die Idee kam, auch im nahen Tunnel der Bregenzer Waldbahn nachzusehen. Am Eingang war nichts zu entdecken, die Männer wagten sich dann aber doch gut 50 Meter weit in den Tunnel hinein. Dort fand man das kleine Mädchen. Regina war nicht mehr am Leben. Sie lag tot zwischen den Gleisen. Der linke Fuß war oberhalb des Knöchels gebrochen. In manchen Berichten findet sich auch, dass der Fuß an der Stelle abgetrennt war. Auf den ersten Blick wirkte es so, als sei das Kind von der Bahn erfasst und bis in den Tunnel hineingeschliffen worden. Wie und warum das Mädchen so auf die Gleise gekommen sein sollte, war allerdings nicht zu erklären. Als der herbeigerufene Gemeindearzt den Leichnam ansah, kam ihm bei der ersten oberflächlichen Untersuchung jedoch ein anderer Verdacht. Als ihr Körper dann ins Landesspital gebracht wurde, stand fest, Regina Telesti war sexuell missbraucht worden. Damit war klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handelte. Am nächsten Tag fand man im Garten des Nachbarn der Telestis das Brot, das Regina gekauft hatte. Der oder die Täter mussten sie also unmittelbar vor der sicheren Tür zu ihrem Zuhause abgefangen haben. Die Polizei vermutete, dass das Mädchen auf dem Heimweg von einer unbekannten Person in den sogenannten Öhrerwald gelockt, dort vergewaltigt und erst nachher in den Bahntunnel geschleppt worden war. Es sollte wohl nach einem Unfall aussehen. Aus dem heute etwa 1,5 Autostunden entfernten schweizerischen Winterthur wurde am nächsten Tag extra der dortige Polizeihund samt Hundeführer gerufen, um bei der Suche nach Spuren zu helfen. Das Tier konnte aber keine brauchbare Witterung aufnehmen. Zu viele Menschen und Schaulustige waren bereits am Fundort der Leiche gewesen. Das Kreisgericht Feldkirch und das Bezirksgericht Bregenz ließen in den folgenden Tagen mehrere Männer zur Fahndung ausschreiben. Einen Tagelöhner, einen Handelsvertreter und einen Zahntechniker, die alle bereits wegen Sexualdelikten vorbestraft oder zumindest verdächtig waren. Bei keinem von ihnen konnte der Verdacht erhärtet werden. Darauf wurde eine Belohnung von 200 Kronen vom Gericht in Bregenz ausgelobt. Für jeden, der sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters bringen konnte. Umgerechnet wären das heute etwa 1400 Euro. Unsere Quelle dafür ist wie gewohnt der historische Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank. Doch es ergab sich keine weitere Spur.
Wie sich später herausstellte, war sie nicht das erste Mädchen, das in der Region erst verschwunden und dann missbraucht und ermordet aufgefunden worden war. Bereits im Sommer 1907 hatte man das erste Opfer entdeckt. Das war am 26. Juli, einem Freitag. Die 10-jährige Regina Schaffer wurde damals tot in einem Zufluss des Bodensees gefunden. Der Fundort lag in der Nähe von Rickenbach in der Gemeinde Reutin. Das liegt etwa 8 Kilometer weiter am Bodensee entlang, hinter der deutschen Grenze. Man konnte feststellen, dass das Mädchen sexuell missbraucht und im Fluss ertränkt worden war. Spuren fanden sich allerdings keine. Auch dieser Fall wurde zum Cold Case.
Ähnlich ging es im Fall der verschwundenen Marion Schreiber zu. Ihre Eltern meldeten das 11,5-jährige Mädchen aus Lochau bei Bregenz als vermisst. Sie war am Sonntag, den 11. Jänner 1920, nicht mehr nach Hause gekommen. Zuletzt gesehen hatte man sie am Vormittag gegen 11.30 Uhr, als sie in Bregenz nach dem Gottesdienst aus der Kirche kam. Zeugen erinnerten sich, das Mädchen auf dem Heimweg an einem Weg am Berg Pfänderstock erkannt zu haben, nahe ihrem Zuhause in Lochau. Seither hatten verschiedene Einheiten der Polizei, der Gendarmerie und der Volkswehr nach dem Kind gesucht, ohne eine Spur zu finden. Auch etliche Bauern rund um den Pfänderstock hatten eine Suchaktion gestartet. Einer der Bauern, ein Landwirt aus Herzenmoos, fand Marion schließlich 3 Tage später, am 14. Jänner. Ihr Leichnam lag unweit einer Weggabelung am Fuße des Pfänderstocks am Rand von Bregenz in einem Waldstück. Es war eindeutig, dass ein Verbrechen stattgefunden hatte. Marion hatte eine 5 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals. Und auch sie war vergewaltigt worden. Aber wie schon bei Regina Telesti und Regina Schaffer gab es keine Spuren, die zur Identität des Täters führten. Ein weiterer ungeklärter Fall. Damals sprach man von Lustmorden, die natürlich allein aufgrund ihrer Natur als Verbrechen gegen weibliche, oft schutzbedürftige Menschen zu großer Bestürzung und Empörung in der Bevölkerung führten. Aber damit nicht genug.
Antonia Seifel war gerade 12 Jahre alt, als sie verschwand. Sie stammte aus dem kleinen Vorarlberger Ort Eichenberg. Das Vorarlberger Tagblatt war es dann auch, das am 31. Juli 1923 eine Abgängigkeitsmeldung veröffentlichte. Bereits seit Sonntag, den 22. Juli, war Antonia nicht mehr gesehen worden. Es hatte bereits mehrere Suchaktionen der Ortsbewohner und der Gendarmerie gegeben, ohne dass eine verwertbare Spur gefunden worden wäre. Die kleine Antonia hatte am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr das Haus ihrer Pflegeeltern verlassen. Danach war sie entweder zum Gottesdienst nach Eichenberg gegangen oder zu einem Primitzsegen in Lochau. Da war man sich schon nicht mehr sicher. Das einzige Indiz, das man damals festmachen konnte, parallel zu Antonias Verschwinden hatten wohl mehrere Personen in Eichenberg einen Fremden bemerkt, der sich in der Gegend herumgetrieben hatte. Er wurde als etwa 30- bis 40-jähriger mittelgroßer Mann beschrieben, mit rötlich-blonden Haaren, einem recht ungepflegten blonden Schnurrbart und einem wackeligen Gang. Er trug eine blaue Jacke, Wadenstutzen, dazu einen grünen Tiroler Filzhut mit einer Birkhahnfeder. Diese Beschreibung findet sich so auch in der Suchmeldung wieder. Mehr ergab sich daraus aber nicht. Der Mann konnte nicht identifiziert werden und wurde auch nicht wieder gesehen. Noch einmal rund eine halbe Woche später fand dann ein Bauer aus der Gegend die vermisste Antonia. Sie lag tot in einem Waldstück in der Nähe von Eichenberg, gleich am Rande einer Straße, die in den Ortsteil Lutzenreute führte. Von dort war Antonia gekommen. Ihr Körper war mit Reisig und Ästen zugedeckt. Schnell war klar, sie war ermordet und ebenfalls sexuell missbraucht worden. Man hatte ihr die Kehle durchgeschnitten. Darauf ließ die Bezirkshauptmannschaft Bregenz verkünden, Eltern oder Aufsichtspersonen sollten Kinder nicht alleine in die Wälder lassen. Auch die Beschreibung des unbekannten Mannes wurde noch einmal veröffentlicht. Ohne Erfolg. Wir sind damit bei 4 ungeklärten Sexualverbrechen an Mädchen im Alter von 9 bis 12. Alle Taten ereigneten sich in oder in der Nähe von Bregenz, angefangen von der ersten erfassten Tat im Jahr 1907 bis nun ins Jahr 1923.
Damit hörte die Mordserie allerdings noch immer nicht auf. Das nächste traurige Kapitel trug sich etwa 5 Jahre später zu, am 4. Dezember 1928. Caroline Barodino war 10 Jahre alt und lebte in der deutschen Gemeinde Bürgermoos, heute ein Ortsteil von Tettnang. Auch sie wurde von ihren Eltern zum Einkaufen geschickt und auch sie kehrte nicht zurück nach Hause. Noch am gleichen Tag wurde die erste Suchaktion nach dem Mädchen eingeleitet. Es sollte 3 weitere Tage dauern, bis man Caroline fand. Ihr toter Körper lag nur rund 300 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Und auch sie war sexuell missbraucht worden. Soweit wir wissen, gab es aber keinen Austausch zwischen den österreichischen und deutschen Behörden. Jedenfalls finden sich keine Belege dazu, dass damals verstärkt nach einem Serientäter gesucht worden wäre.
Wieder gingen erst Wochen, dann Monate ins Land, ohne dass sich neue Hinweise zu den Mädchenmorden ergaben. Und wieder hielt der Alltag Einzug in das Leben der Menschen am Bodensee. Die Vergewaltigung und Ermordung von Caroline Barodino geriet ebenso in Vergessenheit wie die Morde an den anderen Kindern. Schließlich war es 1935. Am 19. September verließ die kleine Elisabeth Klösterer ihr Elternhaus in Unterreitnau am Bodensee. Sie musste los in die Schule. Elisabeth war damals 7 Jahre alt. Ihre Mutter verabschiedete sie an der Tür. Das war das letzte Mal, dass sie ihre Tochter lebend sehen sollte. Zum Mittagessen wollte Elisabeth zurück sein, doch sie kam nicht nach Hause. Ihre Mutter begann sie zu suchen. Von den Nachbarskindern erfuhr sie, dass Elisabeth gar nicht im Unterricht gewesen war. Ihr Schulweg führte vom elterlichen Bauernhaus durch ein Waldstück. Vor diesem Weg hatte sich Elisabeth wohl immer etwas gefürchtet. Und dort suchte nun auch ihre Mutter nach ihr. Sie rief ihren Namen, aber es kam keine Antwort. Noch am gleichen Tag verständigte man auch den Gendarmerie-Wachtmeister Felix Happel. Er koordinierte die Suche nach der kleinen Elisabeth. Auch die Menschen aus der Gemeinde beteiligten sich daran. Noch war völlig unklar, was mit dem Kind passiert sein könnte. Die Situation wurde brenzlicher, als es in den Abendstunden zu regnen begann und die Temperaturen merklich abkühlten. Aber es gab weiter kein Lebenszeichen oder überhaupt eine Spur von Elisabeth. Am nächsten Tag startete die Gendarmerie gemeinsam mit Spürhunden und weiteren 100 Polizeibeamten eine Suchaktion und Felix Happel begann, die Dorfbewohner einzuvernehmen. Der einzige konkrete Hinweis kam von einem 14-jährigen Mädchen. Sie erinnerte sich, am Tag von Elisabeths Verschwinden einen Mann in der Nähe des Waldstücks gesehen zu haben, das auch Elisabeth durchqueren musste, um zur Schule zu kommen. Der Mann fuhr auf einem alten Fahrrad in den Wald. Und an ein Detail erinnerte sich das Mädchen besonders. Auf dem Rücken hatte der Fremde einen großen leeren Jute-Rucksack. Das war ihrer Aussage nach kurz vor 7 Uhr am Morgen, also ungefähr zu der Zeit, zu der auch Elisabeth auf ihrem Schulweg gewesen sein musste. Die Fahndung nach dem Mann lief allerdings zunächst ohne Ergebnis. Über eine Woche lang blieb Elisabeth verschwunden. Am 10. Tag, nachdem man sie das letzte Mal gesehen hatte, kam beim Oberstaatsanwalt in Kempten ein Schreiben von Felix Happel an.
Ich muss berichten, dass die seit dem 20.09.1935 geführten Ermittlungen noch zu keinem greifbaren Ergebnis geführt haben.
Der Staatsanwalt holte sich dann Anfang Oktober Unterstützung von den Ermittlungsbehörden aus der Landeshauptstadt München. Ein langjähriger Ermittler mit viel Erfahrung übernahm den Fall.
Bereits am nächsten Morgen war Kriminalinspektor Günther Zanger angekommen und im nahegelegenen Ort Hörpolz eingekehrt. Als quasi erste Amtshandlung organisierte er eine weitere umfangreiche Suchaktion. Es sollte nicht die letzte sein. Der Ermittler ließ auch eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausloben. 500 Reichsmark, heute ganz grob etwa 2500 Euro, würde man dafür bekommen. Mehrfach schickte er auch Ruderboote auf den Bodensee und ließ Jäger das Ufer durchkämmen, um vielleicht dort auf Spuren von Elisabeth zu stoßen. Doch all diese Bemühungen lieferten keine hilfreichen Ergebnisse. Felix Happel arbeitete parallel an dem Fall. Bei einer seiner Einvernahmen erzählte ihm ein Bauer aus der Umgebung, dass auch er einen Fahrradfahrer gesehen hatte. Das Rad hätte einen auffälligen roten und einen grauen Gummimantel um die Reifen gehabt. Das machte Happel hellhörig. Der Landwirt erinnerte sich, am Tag von Elisabeths Verschwinden eine Gestalt auf einem Fahrrad in der Nähe des Wäldchens zwischen Hörpolz und ihrem Zuhause in Unterreitnau gesehen zu haben. Mit dem Rad dauerte die Strecke keine 8 Minuten. Dem Gedächtnis des Bauern nach musste das einige Zeit, nachdem das 14-jährige Mädchen den Mann beobachtet hatte, gewesen sein. Der große Unterschied in der Beschreibung der beiden bestand in dem, was der Fremde bei sich hatte. Der Landwirt erzählte, dass der Mann einen schwer bepackten Rucksack auf dem Rücken trug. Er war wohl so voll, dass man ihn nicht richtig schließen konnte, und oben hätte etwas Braunes herausgeragt. Allerdings hatte der Bauer nicht erkennen können, was es war. Auch das Gesicht des Mannes konnte der Landwirt nicht beschreiben. Als sie aneinander vorbeifuhren, hätte der Fremde seinen Kopf weggedreht. Und wahrscheinlich wäre diese Spur damit auch wieder versiegt, wenn Happel nicht noch eine dritte Zeugenaussage bekommen hätte. Ein anderer Landwirt hatte ihm von einem bettelnden Pilzesammler erzählt, der in der Gegend öfter durch die Wälder streifen würde. Seinen Namen wusste er nicht, aber er wäre immer auf seinem Fahrrad unterwegs und würde nicht weit entfernt in Lindau wohnen. Das brachte Felix Happel auf die Spur eines Mannes namens Josef Staudinger.
Gute Startbedingungen. So könnte man das familiäre und gesellschaftliche Umfeld nennen, in dem Josef Staudinger aufwuchs. Zumindest oberflächlich. Er wurde 1870 im bayerischen Landkreis Wunsiedel geboren. Dort wuchs er mit seinen 2 Schwestern auf. Seine Eltern betrieben eine kleine Gastwirtschaft im nordbayerischen Weißenheid, einem kleinen Dorf mit rund 150 Einwohnern, nicht weit von der tschechischen Grenze entfernt. Staudinger war 23, als sein Vater starb und er den Hof und die Gaststätte übernahm. Problematisch war nur, dass er weder mit Geld umgehen und sich auch sonst kaum zügeln konnte. Er betrank sich wohl regelmäßig und verprasste die Einnahmen aus dem Betrieb. 2000 Mark aus seinem Erbe soll er quasi im Alleingang in kürzester Zeit vertrunken haben. Das ist allerdings eine nachträgliche Zuschreibung, die auch übertrieben sein kann. Was wohl unbestritten bleibt, er hatte ein Alkoholproblem. Das war der Mutter irgendwann zu viel und sie enterbte ihren Sohn. In Schimpf und Schande soll sie ihn ein Jahr später aus dem Haus geschmissen haben. Das Erbe ging an seine jüngeren Schwestern. Viel mehr wissen wir über die Beziehung zu seiner Familie nicht. Josef Staudinger war nun von einem Tag auf den anderen obdachlos. Er zog durch die Gegend und nahm Aushilfsarbeiten und Gelegenheitsjobs an, immer wieder auch als Erntehelfer oder als Knecht. Er war auch einige Zeit lang in München, aber dort blieb er nicht. Ab 1909 war er nachweislich in der Nähe des Bodensees unterwegs. Er half dort beim Ausbau von Straßen und war auch immer wieder arbeitslos gemeldet. Aus der Stadt Lindau sind einige kurzzeitige Zimmermieten belegt. Wirklich sesshaft wurde er allerdings nicht. Einer Recherche des Sterns nach kannte man ihn hier am Ostufer des Bodensees nicht einmal bei seinem richtigen Namen. Er war nur der Schwammerlmann. Denn vor allem im Herbst konnte man ihn wohl bei ausgiebigen Touren durch die Wälder beobachten. Dort sammelte er Pilze, bis sein Rucksack voll war, und ging dann von Tür zu Tür, um sich mit dem Verkauf ein wenig zu seinem Arbeitslosengeld hinzuzuverdienen. Blieben die Pilzfunde aus, ging er stattdessen betteln. Sein hauptsächliches Transportmittel war ein altes Fahrrad. Das hatte er sich während der Inflationszeit besorgt, um von Ort zu fahren, wenn er irgendwo keine Arbeit mehr fand. Durch seine Touren kam er in der Gegend herum, immer wieder auch zum Beerensammeln in der warmen Jahreszeit, im Herbst kamen die Pilze, im Winter soll er auch gewildert haben. Josef Staudinger war so über die Jahre zu dem geworden, was man literarisch einen Sonderling nennen könnte. Er lebte allein und zurückgezogen in Lindau. Bis auf ein paar geringfügige Strafen wegen unerlaubten Bettelns blieb er unauffällig. Eine feste Arbeit hatte er nie gefunden. Staudinger lebte von der staatlichen Stütze für Arbeitslose, die er sich jeden Mittwoch abholte. Zu essen bekam er in einem evangelischen Hospiz. Das waren seine regelmäßigen Sozialkontakte. 1935 war er mit Mitte 60 bereits in fortgeschrittenem Alter.
Rund 2 Wochen war Elisabeth Klösterer nun schon verschwunden, als am 4. Oktober 1935 Wachtmeister Felix Happel Josef Staudinger in Lindau ausfindig machte. Er konnte ihn in seinem bescheidenen Mietzimmer festnehmen. Staudinger lag noch im Bett, als die Polizei in die Einzimmerwohnung kam. Er ließ sich ganz ohne Gegenwehr verhaften. Im Zimmer befand sich sonst kaum mehr als eine Leine, die quer durch den Raum gespannt war und an der Kleidung hing. Dazu noch ein schlichter Stuhl, ein Tisch und als einziger Schmuck 2 pornografische Fotos von Frauen über dem Bett. Auch ein Rucksack wurde gefunden. In den ersten Einvernahmen sagte Staudinger aus, dass er noch nie in dem Wald zwischen Unterreitnau und Hörpolz gewesen wäre. Auch einem Kind mit dem Namen Elisabeth Klösterer sei er noch nie in seinem Leben begegnet. Später revidierte er seine Aussage und meinte nun, dass es doch sein könne, dass er in dem Wäldchen zum Pilzesammeln gewesen wäre. Er blieb aber dabei, ein Kind sei ihm dort nicht begegnet. Die Ermittler ließen die 14-jährige Landwirtstochter und den Bauern rufen, die beide von der Begegnung mit dem Mann auf dem Fahrrad berichtet hatten. Eine Gegenüberstellung sollte klären, ob sie Josef Staudinger wiedererkennen würden. Und tatsächlich sagten beide, Staudinger wäre eben dieser Mann. Seinen blonden Schnurrbart und den Rucksack erkannten sie wieder. Danach wurde Staudinger in Lindau in Untersuchungshaft genommen. 2 Monate verbrachte er dort. Und in dieser Zeit wurde er annähernd täglich von den Kriminalbeamten Zanger und Happel befragt. Nach seiner Erzählung war es damals seine Gutmütigkeit, wegen der er oft und zu viel ausging und immer wieder Freunden die Zeche gezahlt hatte. Das hätte ihn verschuldet, so dass er den Hof seiner Eltern schließlich an seine Schwestern abgab. Über die Jahre wäre er dann auf Wanderschaft mal hier, mal dort in Bayern herumgekommen und schließlich am Bodensee gelandet. Einen Menschen umgebracht hätte er aber niemals. Josef Staudinger bestritt weiterhin, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Er hätte insgesamt keine sexuellen Beziehungen.
Mit einer erwachsenen Frauenperson hatte ich noch keinen Geschlechtsverkehr. Es hat mich nie recht zu einer Frau oder einem älteren Mädchen hingezogen.
In alten Fallakten aus dem Polizeiarchiv fand Felix Happel die ungeklärten Mordfälle aus den letzten Jahrzehnten und erkannte, dass es alles Mädchen im Alter von Elisabeth Klösterer waren und sie alle in der Region an oder um Waldstücke herum ermordet worden waren. In einer anderen Version ging die Initiative dazu von der Kriminalpolizeistelle in München aus, die vermutlich nach den Berichten von Zanger ähnliche, ungelöste Fälle zusammengetragen und dann den Haftbefehl für Staudinger gegeben hatte. Happel notierte in seinen Aktenvermerken, er halte Staudinger für einen Massenlustmörder und für einen kriminellen Schauspieler mit einer in Wahrheit haltlosen, heimtückischen Persönlichkeit. Im Übrigen muss auch bemerkt werden, dass die gesamte Bevölkerung, soweit sie in die Sache eingeweiht, der vollen Überzeugung ist, dass nur Staudinger der fragliche Mörder ist. Das schrieb Happel ebenfalls. Der Haken für die Ermittler war nur, sie konnten Josef Staudinger nichts nachweisen. Die Zeugenaussagen allein reichten nicht für eine Anklage. Von Elisabeth oder ihrem Leichnam, inzwischen glaubte kaum jemand mehr, dass sie noch am Leben war, gab es keine Spur. Josef Staudinger wurde also aus der Untersuchungshaft entlassen.
Seine Freiheit dauerte allerdings nicht lange. In der ersten Jahreshälfte 1936 wurden in der Gegend bei Haslach neue Telegrafenmasten installiert. Das war am 25. März. Einer der Arbeiter ging dann vom Feld in ein angrenzendes Waldstück, um sich zu erleichtern, und bemerkte dort Verwesungsgeruch. In einer anderen Version heißt es, es war ein Telegrafenaufseher, der die Leitungen bei einer Tannenschonung prüfte. In seiner Aussage erzählte er der Polizei später, er habe an einer kleinen Lichtung gestanden, etwas Rundes am Boden bemerkt und aufgehoben. Als er bemerkt hätte, dass er einen Totenschädel in der Hand hielt, hätte er ihn entsetzt fallen gelassen. Es waren Elisabeths sterbliche Überreste. Ihr kariertes Kleidchen war noch zu erkennen, dazwischen lagen ihre Schuhe, Knochen und auch ein Büschel ihrer hellen Haare. Auch die Strümpfe, die sie damals getragen hatte, und die Reste von ein paar Schnüren oder Stricken und einem Sack lagen dort. Man konnte rekonstruieren, dass Elisabeths Kleidung aufgeschnitten und sie an Händen und Füßen gefesselt gewesen sein musste. Alles andere war über die Monate hin verrottet. Das Tannenwäldchen, in dem man ihren Körper fand, war in der Nähe der Gemeinde Haslach, etwa 14 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Die Polizei sperrte den Bereich und ließ Josef Staudinger holen. Man beschlagnahmte auch einige verknotete Schnüre, zwei Scheren und einen braunen Rucksack von ihm. Die Schnüre waren nicht die gleichen Fabrikate wie diejenigen, deren Überreste man am Tatort gefunden hatte, allerdings waren die Knoten dieselben. Auf einer von Staudingers Hosen fanden sich Blutreste. Er meinte dazu, er hätte sich beim Schwammerlsammeln geschnitten. Happel und Zanger schickten die Hose zur kriminaltechnischen Untersuchung ins Labor. Die ergab aber nur, dass der Hosenstoff zu schmutzig war, um eine genaue Blutbestimmung zu machen. Wahrscheinlich wäre es Blutgruppe 0, aber das war unsicher. Dieselbe Blutgruppe hatte auch Josef Staudinger. Elisabeths Blutgruppe wussten die Eltern nicht. Proben von ihren Leichenresten ergaben entweder A oder 0. Für eine genauere Zuordnung sei der Körper schon zu zersetzt gewesen. 2 Tage nach dem Auffinden von Elisabeth Klösterers sterblichen Überresten kam es zu einer Tatortbegehung. Die Uhrzeit war durchgesickert und so warteten bereits etliche Schaulustige auf den Verdächtigen, der dann in Mantel und mit Hut in der Stirn durch die Menge geführt wurde. Günther Zanger, der bei ihm war, hatte ihm nicht gesagt, was sie von ihm wollten. Als sie durch das Unterholz gedrungen waren und am Fundort der Leiche standen, wandte sich Zanger zu Josef Staudinger und fragte nur:
Was ist hier los?
Als Staudinger meinte, er wüsste es nicht und sei hier auch noch nie zuvor gewesen, packte ihn Zanger am Kopf und drückte ihn hinunter in Richtung der Stelle, an der Elisabeth Klösterer abgelegt worden war.
Nun, Herr Staudinger, sehen Sie sich das Zeug nur an. Sie wissen schon, welche Bewandtnis es damit hat.
Josef Staudinger soll kaum eine Regung gezeigt haben und sah sich auch die Leichenteile nur flüchtig an. So zumindest beschrieb der Kriminalbeamte die Situation in seinem Bericht. Aus ermittlungstaktischer Sicht wäre das heute undenkbar, aber damals war Elisabeths Vater bei der Tatortbegehung dabei. Als von Staudinger kein Geständnis kam, schrie er ihn an.
Sie sind der Mörder meines Kindes. Geben Sie es doch zu.
Etwas später, als er sich beruhigt hatte, sagte er dann:
Was Sie mit dem Staudinger machen, ist mir gleichgültig. Ich will niemandem Unrecht tun.
Und tatsächlich, nachdem Josef Staudinger nicht gestand, wurde er noch am gleichen Tag auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen waren wieder festgefahren.
Über ein Jahr verging, ehe sich wieder etwas tat. Am 4. Juli 1937 verhafteten Zanger und Happel ihren einzigen Verdächtigen, Josef Staudinger, ein drittes Mal. Über 6 Stunden dauerte die Einvernahme, aber Staudinger leugnete weiterhin. Verschiedene Berichte hatten die Polizei erreicht, die Josef Staudinger wieder verdächtig machten. Mehrere Zeuginnen und Zeugen berichteten, sie hätten beobachtet, wie er sich entblößt hätte oder öffentlich onaniert haben soll. Besonders belastend war die Aussage von 3 Mädchen, alle 10 Jahre alt, die sich bei der Polizei gemeldet hatten. Sie erzählten, Staudinger hätte sich ihnen aufgedrängt, als sie allein unterwegs waren. Er würde sie gerne begleiten. Sie gingen in die gleiche Schule wie zuvor Elisabeth Klösterer. Im Protokoll werden sie so zitiert: Als wir uns weigerten, zog er unsere Röcke hoch und sagte, er wolle uns zwischen den Beinen ausschlecken. Josef Staudinger meinte, sie hätten ihn da falsch verstanden. Es wäre so gewesen, dass die 3 ihn beim Urinieren erwischt hätten.
Ich hab halt mein Wasser abgeschlagen und hab dazu vielleicht etwas länger gebraucht.
Zanger notierte dazu in einem Aktenvermerk:
In sittlicher Hinsicht können wir hinreichend beweisen, dass Staudinger abnormal ist und in keinster Weise körperlich wie geistig unterschätzt werden darf.
Inzwischen waren über 400 Berichte von vermeintlichen oder echten Zeuginnen und Zeugen gesammelt worden, die alle angaben, Staudinger bei seltsamem Verhalten gesehen zu haben. Einige Kinder waren dabei, die erzählten, Staudinger hätte versucht, sie in den Wald zu locken. Den entscheidenden Hinweis bekam dann aber Happel von der Bekannten einer anderen Zeugin. Dazu gibt es verschiedene Versionen.
In Version 1 heißt es, eine Zeugin aus einem Ort bei Haslach hätte sich gemeldet, eine gewisse Renate Stuber. Sie hätte nun bei der Polizei ausgesagt, dass sie damals unterwegs gewesen wäre. Von ihrem Zuhause war sie am Tag von Elisabeth Klösterers Verschwinden mit ihrem Rad über Lochmühle und Pflegelberg nach Wangen gefahren. Ganz in der Nähe von dem Ort, wo ein halbes Jahr später Elisabeths Leichnam gefunden werden sollte, war sie damals Josef Staudinger begegnet. Der kam ihr zu Fuß entgegen. Er ging gebückt und trug offenbar einen schweren Rucksack. Man konnte ihre Erinnerung deshalb auf den Tag genau festmachen, weil sie noch Kassenbelege von einem Einkauf aufgehoben hatte, den sie damals gemacht hatte.
Die 2. Version klingt etwas anders. Danach hatte sich Renate Stuber nicht getraut, zur Polizei zu gehen, denn sie hatte etwas nicht ganz Legales getan. Renate war damals rund 60 Jahre alt. Am Tag von Elisabeths Verschwinden war sie mit einer Schubkarre und einer Säge ausgestattet in dem Wäldchen unterwegs, in dem sich auch Josef Staudinger herumtrieb. Sie hatte vor, eine junge Buche zu fällen, aber dafür keine Erlaubnis eingeholt. Irgendwann erzählte sie einer Bekannten davon, als beide gerade beim Bärensuchen unterwegs waren und dabei miteinander plauderten. Über diese Bekannte gelangte die Information schließlich zu Felix Happel. Als er Renate Stuber befragte, erzählte sie ihm, sie habe an dem Tag Staudinger zum ersten Mal um 6 Uhr morgens gesehen. Da wäre er gerade an ihrem Haus vorbeigeradelt. Samt einem leeren Rucksack, den er auf dem Rücken trug. Einige Zeit später hätte sie dann bei ihrer eigenen Tour in das nahegelegene Wäldchen im Unterholz ein verlassenes Fahrrad gesehen, da aber noch angenommen, es wäre vielleicht vom Förster. Sie hätte dann abgewartet und öfter nachgeschaut, ob es noch da war. Dabei wäre ihr dann ein Mann begegnet, auf den die Beschreibung von Staudinger passt. Er wäre am Rand des Waldstücks entlang gekommen und von der anderen Seite hätte sie durch das Dickicht etwas Rotes bemerkt. Es war ein kleines Mädchen in rotem Kleid und mit blonden Haaren. Renate hätte dann noch gesehen, wie der fremde Mann vom Waldrand auf die Straße zu dem Mädchen ging und es ansprach. Danach hätte sie ihr Weg aber schon außer Sicht geführt. Das war die erste Zeugenaussage, die Staudinger direkt mit Elisabeth Klösterer in Verbindung brachte.
Die Polizei konfrontierte Staudinger auch direkt damit und nun räumte er auch ein, an dem Tag in dem Waldstück gewesen zu sein. Aber ein Mädchen wäre ihm dort nicht begegnet. Mit den neuen Zeugenaussagen waren nun für das Landgericht Kempten genug Indizien zusammen, um Josef Staudinger wegen Mordes an Elisabeth Klösterer anzuklagen. Berichte, die im Nachhinein über die Gerichtsverhandlung veröffentlicht wurden, gaben wieder, dass man bei Staudinger noch einen Gürtel einer der zuvor ermordeten Mädchen und mehrere Geldbörsen der anderen Kinder gefunden hatte. Das scheint aber wohl erfunden zu sein, um die Berichterstattung etwas sensationeller zu machen. Am 29. November 1938 sprach das Gericht Staudinger wegen vorsätzlichen Mordes schuldig. Gestanden hatte er nicht, im Gegenteil. Mein Gewissen ist rein. Wenn ich das getan hätte, hätte ich mir schon längst einen Strick um den Hals gelegt. Das Strafmaß: Tod durch Enthauptung. Für die damalige Zeit eine nicht unübliche Strafe für solche Verbrechen. Eine Revision wurde vom Reichsgericht verworfen. Josef Staudinger saß nun also in Haft und wartete darauf, dass sein Todesurteil vollstreckt wurde, aber es kam anders. Am 25. Februar 1939 besuchten ihn dann mehrere Ermittler der Stuttgarter Kriminalpolizei. Sie hatten ein Angebot im Gepäck. Man würde dafür sorgen, dass Staudinger als unzurechnungsfähig eingestuft werden und damit dem Tod entkommen könnte. Er dürfte in eine geschlossene Anstalt, wo man sich um ihn kümmern würde. Dieser Deal steht noch heute in einem Aktenvermerk. Dafür müsste er nur gestehen, dass er auch andere Morde begangen hat. Also namentlich die Morde an Regina Telesti, Regina Schaffer, Marion Schreiber, Antonia Seifel und Caroline Borodino. Dazu noch ein weiterer ungeklärter Fall aus dem Jahr 1906. Einer der Beamten gab sich dann auch als Professor zu erkennen und meinte, man würde sich sehr für Staudingers Psyche interessieren und am besten könnte man seine abnorme Veranlagung wissenschaftlich erforschen, wenn er in die Anstalt käme.
Sie redeten auch Staudinger ein, sagten, er könne sich doch nun alles von der Seele reden und es wäre ja seine verpfuschte Jugend an allem schuld. Außerdem, das käme erschwerend hinzu, wüssten sie, dass seine Hinrichtung bald angesetzt werden würde. Er hätte also nicht mehr lange Zeit, um sich zu entscheiden. Josef Staudinger bat um Bedenkzeit. Etwa 30 Stunden später willigte er ein. Unter Tränen soll er gesagt haben, wie leid es ihm tue.
Dass ich mich so vergessen habe wegen dem Mädel.
Er gestand die Morde an den 5 Mädchen aus den Jahren 1907 bis 1928.
Im Vorkloster bei Bregenz habe ich ein Mädchen, 10, 11 Jahre alt, ebenfalls zuerst erstickt und dann gebraucht. Zu jener Zeit war ich arbeitslos und befand mich auf Wanderschaft.
Dann hätte er sie in den Bahntunnel gelegt, um einen Unfall vorzutäuschen. An den Mord an Antonia Seifel erinnerte er sich auch noch.
Ich werde sie noch einige Zeit betrachtet haben. Dann habe ich die Leiche und die Kleider versteckt. Da war ein Reisighaufen. Da habe ich sie hingelegt und zugedeckt.
Mit dem Fall aus dem Jahr 1906 wollte er aber nichts zu tun gehabt haben. Darauf setzte sich erneut die Vernehmungsmaschinerie der Polizeibehörden in Gang. Er wurde ins Gefängnis nach Stuttgart gebracht. Tagelang wurde Josef Staudinger von den Stuttgarter Kriminalbeamten einvernommen. Jeden der Morde hatte er auf die fast gleiche Weise begangen, erzählte er nun. Erst würgte er oder erstach er die Mädchen, dann vergewaltigte er die toten Körper. Danach hätte er die Leichen in den Wäldchen oder eben einmal in den Bahntunnel abgelegt. Um das zu prüfen, folgten einige Tatortbegehungen. Die Polizisten fuhren mit ihm an jeden der 5 weiteren Tatorte und ließen ihn die Stelle bezeichnen, wo die Leichen lagen. Den Mord an Elisabeth gestand Staudinger nun auch. Nachdem er sie gesehen und angesprochen hatte, packte er sie unvermittelt und schleifte sie von der Straße in das nahe Waldstück hinein. Er hielt ihr Nase und Mund zu, bis sie sich nicht mehr bewegte. Sie war allerdings nur ohnmächtig. Als er sie auf den Boden legte, bemerkte er ihren flachen Atem. Nun erwürgte er sie endgültig. Dann schnitt er ihr Kleid mit einem Messer auf und vergewaltigte sie. Erst jetzt fesselte er den Leichnam an Händen und Füßen mit ein paar Schnüren, die er dabei hatte, und zurrte den Körper so eng zusammen, bis er in seinen Rucksack passte. Das Bündel fuhr er zu einem anderen Waldstück und versteckte es dort im Unterholz. Am nächsten Morgen kam er zurück, nahm den Rucksack und fuhr ihn wieder mit sich herum, bis er ihn schließlich endgültig in dem Wäldchen bei Haslach ablegte und mit Tannenzweigen und Reisig zudeckte. So ging seine Erzählung. Nach seinem Motiv gefragt, meinte Staudinger nur:
Wenn ich halt so ein Mädchen gesehen hab, bin ich ganz verrückt geworden.
Josef Staudinger bekam nun auch ein psychologisches Gutachten. Darin ist zu lesen, er wäre zwar intellektuell nicht unterdurchschnittlich begabt, aber ethisch und moralisch minderwertig. Ein sexuell triebhafter und pervers veranlagter Psychopath. Staudinger könne in einem Moment ein verabscheuenswürdiger Lustmörder, dann wieder ein harmloser und fleißiger Biedermann sein. Eine Erkrankung des Gehirns würde laut dem Psychologen aber nicht vorliegen. Bei den Untersuchungen entdeckte man aber auch noch etwas anderes. Josef Staudinger war todkrank. Er hatte Leberkrebs im Endstadium und es war ungewiss, wie lange er noch zu leben hätte.
Es ist nicht gesichert, wann Josef Staudinger verstand, dass man nicht vorhatte, ihn zu begnadigen, dass es keine Überführung in eine Anstalt und auch keinen interessierten Psychologieprofessor gab. Das war auch einer der Polizeibeamten gewesen. Die Stuttgarter Kriminalbeamten hatten ihn reingelegt, um weitere Geständnisse zu bekommen. 5 Wochen nach seinem ersten Geständnis zog er sie alle wieder zurück und warf nun seinerseits den Polizisten vor, sie hätten ihn misshandelt. Aber das half nichts. Das Datum für seine Hinrichtung wurde auf den 7. Juni 1939 festgelegt. Knapp 4 Jahre waren seit dem Mord an Elisabeth Klösterer vergangen. Nun sollte alles ganz schnell gehen. Immerhin hatten die Kriminalbeamten, was sie von ihm hören wollten, die Geständnisse. Außerdem sollte er seine Strafe erhalten, noch bevor er einen natürlichen Tod durch seine fortgeschrittene Krebserkrankung sterben würde. Davon erfuhr sein Henker hunderte Kilometer entfernt in Dresden. Dort war Johann Reichert am späten Nachmittag des 6. Juni 1939 gerade angekommen. Er sollte in seiner Funktion als Scharfrichter am nächsten Tag einen Doppelmörder hinrichten. Als er in die Gefängnisanstalt kam, wartete da schon der diensthabende Justizbeamte. Er überreichte Reichert eine Eildepesche aus München. Der Oberstaatsanwalt hatte telegrafiert:
Vollstreckung in Dresden zurückstellen. Erwarte sie noch heute Nacht in München-Stadelheim.
In das dortige Gefängnis war Josef Staudinger inzwischen überstellt worden. Sein Zustand hatte sich so weit verschlechtert, dass man davon ausging, sein Tod stünde unmittelbar bevor. Der Gerichtsarzt gab dem inzwischen 68-jährigen Staudinger keine 24 Stunden mehr zu leben. Dass er so seinem Urteil entkommen sollte, wollte man nicht zulassen. Im Eiltempo machte sich Reichert auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Und tatsächlich gelangte er noch vor Mitternacht im Gefängnis in München-Stadelheim an. Dort sagte ihm der Oberstaatsanwalt, dass Staudinger höchstens noch einige Stunden hätte. Deshalb sollte die Hinrichtung direkt am frühen Morgen durchgeführt werden. Nach einer kurzen Nacht war es dann soweit. Am Mittwoch, den 7. Juni, wurde Josef Staudinger von Reicherts Gehilfen und den Justizwachen aus seiner Zelle geholt. Sie wollten ihn bis zum Schafott führen. aber auf dem Weg brach Staudinger zusammen. Die letzte Strecke mussten sie ihn bis zum Richtblock tragen. Der Gerichtsarzt meinte, Staudinger wäre bereits ins Leberkoma gefallen. Der bewusstlose Staudinger wurde dennoch von Reichert auf den Richtblock festgeschnallt. Dann ließ er das Pfeilbeil hinunter. Um 6.15 Uhr war Staudinger tot. Am gleichen Ort, an dem Johann Reichert 4 Jahre später auch die Geschwister Scholl enthaupten würde.
Heute wird den Opfern noch immer an verschiedenen Stellen gedacht. Etwa an dem Ort, an dem Antonia Seifel einst gefunden wurde. Dort wird für sie eine Kerze angezündet und auch in Erinnerung an alle anderen ermordeten Mädchen. Es gibt natürlich auch Gerüchte rund um den Fall. Angeblich hatte Staudinger schon 1932 in Taubenberg ein 4-jähriges Kind von zu Hause weggelockt, als es ihm im letzten Augenblick noch von dessen älterer Schwester weggenommen wurde. Dazu gibt es aber keine Belege, lediglich eine Erwähnung in einer Medienquelle.
Ein anderes Gerücht sagt, dass das Erbe und das Anwesen von Staudinger ihm gar nichts bedeutet hätte, er es freiwillig seinen Schwestern überlassen hat, um stattdessen lieber mit einem Wanderzirkus durch die Lande zu ziehen. Aber auch bei dem fahrenden Volk war er nicht gut gelitten, wegen seiner Disziplinlosigkeit soll er dort vom Zirkusdirektor davongejagt worden sein. Aber auch hier gehen wir davon aus, dass das einfach nur eine sensationslüsterne Geschichte ist, um die ganze Sache noch etwas spannender zu machen.
Und damit kommen wir zu unserem Meinungspart. Und zuerst muss ich sagen, Hubertus, wir haben wahrscheinlich den Zorn von gleich 3 deutschsprachigen Ländern auf uns gezogen mit all diesen Ortsnamen, die du uns da um die Ohren geknallt hast.
Ich habe versucht, sie alle zu recherchieren und ich bitte um Nachsicht. Man muss ja auch sagen, dass im Internet, auf YouTube, egal wo, wir uns Versionen reinziehen, wo man die Aussprache dann von Leuten aus der Gegend hört, die sich teilweise auch nochmal unterscheiden. Und wir versuchen dann, uns irgendwo auf den Nenner zu einigen, wo wir denken, das ist die wahrscheinlichste Aussprache. Und haben dann ja auch noch unsere eigene Art zu sprechen, die da dazukommt. Also wenn, dann ist es wie immer, mit bestem Wissen und Gewissen haben wir es gemacht.
Das heißt, der Angstschweiß steht uns auf der Stirn, während wir hier aufnehmen. Und wir haben tatsächlich einige Trivia-Punkte bzw. Nachbesprechungspunkte, die wir jetzt nochmal etwas freier diskutieren. Und der größte dabei ist, war Staudinger nun wirklich der Mörder? Oder ist er ein Bauernopfer gewesen, damit man einfach irgendjemanden deswegen verurteilen kann?
Ja, also wir haben darüber ja auch schon gesprochen vorab und ich glaube, wir sind da immer noch unterschiedlicher Meinung oder haben zumindest unterschiedliche Zugänge. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dem sehr kritisch gegenüberstehe. Also der Eindruck, den ich bekommen habe, ist, dass diese Fälle so weit auseinanderlagen und so wenig Ermittlungsrelevanz haben, wenn man so möchte. Also so wenige wirkliche Sachbeweise, Indizien, was auch immer, dass es wirklich schwer ist, da einen stringenten Faden einzuziehen und da eben den Staudinger mit diesen wenigen Indizien, die es dann letztendlich gab, festzumachen. Und mir kommt auch vor, dass das, was dann letztendlich diese Geständnisse bei ihm ausgelöst hat, dass das ja, wenn man so möchte, unter Zwang geschah, weil man gesagt hat, hey, du bist bald tot, du kannst dem nur entrinnen, wenn du diese Sache hier mitmachst. Dann hat man ihn zu den Tatorten gezerrt, um ihm dann diese Suggestivfragen zu stellen. Das wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber so klingt das ein wenig durch, wenn man so möchte, dass gesagt wurde, ah, schau, da hinten ist doch das eine Mädchen ermordet worden, weißt du das noch? Und er sagt, ja, ja, weiß ich noch. Ja, die ist ja da erstochen worden, weißt du das noch? Ja, ja, die habe ich damals erstochen. So klingt das alles für mich.
Es ist auf jeden Fall schon mal bedenklich, wenn man sagt, hey, es geht jetzt um den einen Fall, aber wenn du noch 5 andere gestehst, wäre das schon gut für dich. Das ist immer eine schlechte Ausgangsbasis.
Und dazu kommt, dass wir bis zuletzt keine wirklichen Sachbeweise haben. Wir haben ja nur Indizien und Zeugenaussagen von Menschen, die beschreiben, sie hätten eine Person gesehen, der die so aussah wie er. Aber ob er das letztendlich war, ob er wirklich, auch wenn sie ihn mit dem Fahrrad vorbeifahren haben sehen, mit jetzt Rucksack auf, Rucksack weg, Rucksack voll, Rucksack leer, ist das ja tatsächlich noch... Ich weiß nicht, es kommt mir nicht ausreichend vor, um ihn da wirklich zu verurteilen. Und dazu eben noch diese Art und Weise, wie dort ermittelt wurde, wie, ich glaube, den Teil hast du sogar vorgelesen, das Zitat von dem Happel, der meinte, ja, also die Menschen, wenn man die hier fragt in der Gegend, also wir sind uns ja alle einig, dass es ja der gewesen sein muss. Und der ist halt natürlich wieder der eine am Rand der Gesellschaft Stehende, der sowieso schon der, wir würden heute der Weirdo ist, sagen.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Das ist komplett, es hat nichts mit dem Fall zu tun. Es ist ein Zusammenhang zu einem Videospiel. Weißt du noch, der eine, den man da weghauen muss, bevor man das Schild um die Stadt herum testet? Da muss man so ein Quest machen. Also es geht um das Videospiel Borderlands. Und man muss ein Quest machen, wo man ein Schild aufbaut um diese Stadt herum, um sie vor so Beschuss zu schützen. Und das soll getestet werden und man bekommt bestimmte Koordinaten.
Ja, ja, ich weiß wieder. Also Katharina meint das Spiel Borderlands 2. Und da gibt es eben auch jemanden, der in dem Dorf nicht gut gelitten ist. Und sie testen das dann aus, indem sie den Schild quasi an ihm ausprobieren. Und natürlich funktioniert er dann nicht. Und seine Hütte am Rande des Dorfes wird dann weggesprengt.
Das ist mein Gleichnis dazu.
Ich glaube, das können nur die nachvollziehen, die das Spiel gespielt haben. Aber das war also dieses Gefühl oder also ich würde ganz ehrlich sagen, ich täte mir sehr schwer, diese Person aufgrund dieser sehr mäandernden Zeugenaussagen zu verurteilen. Wobei man das sogar noch so stehen lassen könnte. Was mich wirklich misstrauisch gemacht hat, ist diese Nummer danach. Dieses, hey, wir gehen da jetzt hin, lügen ihn wirklich an. Das finde ich schon ganz schwierig, dieses, hey, wir tun so, als ob das Todesurteil jetzt bald verstreckt worden wäre. Wir tun so, als ob einer von uns jetzt ein Kriminalpsychologe ist, um ihm weitere Geständnisse zu entlocken.
Dass solche Methoden verurteilt werden, das kennt man ja sogar aus aktuellen Fällen oder sehr viel aktuelleren Fällen, wo es tatsächlich darum geht, das Leben eines Kindes noch zu retten, wo dann Lügen, Bedrohungen ausgesprochen wurden, um herauszufinden, wo sich das Kind gerade befindet, bei dem man aber noch davon ausging, dass es lebt. Und das ist hier ja nicht der Fall. Also ich verstehe das Bestreben, Fälle aufklären zu wollen. In dem Fall, ganz platt gesagt, ändert das ja aber am Resultat nichts. Also es geht ja nicht darum, dass eines der Kinder noch am Leben wäre, wenn man jetzt herausfindet, dass das war oder nicht, sondern es geht darum, ja, natürlich übergeordnet den Täter dafür zu finden. Ich verstehe auch deinen Eindruck, dass du sagst, es wirkt aber in dem Moment erzwungen und vielleicht war es gar nicht und man sagt, hey, wenn er das eine Kind eventuell getötet hat und Beweise haben wir nicht, wir brauchen ein Geständnis, dann kann er auch die anderen getötet haben.
Also erzwungen ist es definitiv. Also was mehr als Zwang gibt es zu sagen, hey, das Todesurteil ist jetzt bald da. Wo ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen würde, ist, ich weiß aber, wie du es meinst, dass es schon wichtig ist, damit die Familie und die Hinterbliebene abschließen können, auch wenn klar ist, dass das Opfer schon tot ist, dass man trotzdem einen Schuldigen benennt und dann nicht einfach sagt, ja gut, es ist halt tot, jetzt können wir eh nichts mehr machen. So hast du es nicht gemeint, ich weiß.
Nein, aber ich meine nur, es geht halt darum, wann darf ich eine Lüge anwenden, wann darf ich Druck anwenden oder sogar bedrohen. Und das alles sollte eigentlich nicht passieren, weil du sonst natürlich nicht zu der wahrheitsgemäßen Aussage kommst. Mhm. Und was ich natürlich meine ist, die sollen selbstverständlich ihren Abschluss haben. Und ich wünsche es jedem, der irgendwie da zusammenhängt, dass das so abgeschlossen werden kann. Nur ist eben die Frage, möchte ich, dass irgendjemand verurteilt wird oder möchte ich mir sicher sein, dass der Richtige verurteilt wird? Und hier sprechen wir immerhin von einer Todesstrafe.
Ja, das hat ja auch der Vater von der Elisabeth Klösterer gesagt, als er dann wieder ein bisschen runtergekommen war. Nicht unser Zitat, was wir gesprochen haben, auch, dass er sagt, hey, er möchte halt niemandem Unrecht tun. Also wenn, dann bitte schon den Richtigen verurteilen.
Und es geht ja auch in die Richtung, zu der wir uns auch noch Gedanken gemacht haben, war das jetzt eigentlich eine Verurteilung beziehungsweise eine Hinrichtung aus Rache? Das ist ja das, was nicht passieren soll. Es hat einen Grund, dass es eine Justiz gibt, ein Justizsystem und nicht alles auf Selbstjustiz aufbaut, weil es eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn sein soll, sondern systemisch passieren soll im Sinne einer objektiven Gerechtigkeit, die sicherlich nicht immer die persönliche Gerechtigkeit ist. Und da fällt natürlich auf, wie das am Ende gelaufen ist und wie sich alle Beteiligten benommen haben. Denn der Josef Staudinger ist offenbar schon bewusstlos geworden aufgrund seiner Erkrankung und man hat ihn dann dahin geschleppt, damit man einfach trotzdem noch das Urteil verstrecken kann.
Ja, da dürfen wir auch nicht vergessen, also wir jetzt allgemein, in welcher Zeit wir uns befinden, dass wir nicht von einer Justiz und einem Rechtsapparat ausgehen können, der wirklich objektiv nach Menschenrechten fair und immer gleich entscheidet, sondern wir sind hier mitten im NS-Regime, im Nationalsozialismus und natürlich gab es da keine unabhängige Justiz. Und natürlich war es eine Zeit, das wissen wir auch alle, haben wir alle im Unterricht gelernt und ist ja auch so richtig, in der Menschen abseits der Norm gerne mal herhalten mussten, um irgendwelche Verbrechen zu rechtfertigen, beziehungsweise ihnen was angehängt wurde, damit diese Menschen einfach aus dem Weg sind.
Du hast dich da vor allem am Verhalten des Arztes gestört, zu Recht, der quasi noch sagt, ja, der ist jetzt im Leberkoma, tragt ihn halt schnell rüber. Ist der zum Beispiel auch, habe ich mich gefragt, Teil der NS-Gerichtsbarkeit gewesen?
Das weiß ich nicht genau, aber als Gerichtsarzt war er nun mal dort angestellt, im Gefängnis in Stadelheim, in München, bei München.
Okay, aber dann war er definitiv auf gehört, deutscher Seite.
Also, mir ist einfach da aufgestoßen, dass als Mediziner gehe ich davon aus, dass sie alle ihrem hippokratischen Eid folgen und insofern Menschen am Leben halten. Und ich war jetzt auch nicht dabei, natürlich damals bei der Situation. Es kam mir jetzt in der Nachberichterstattung, die ich da bekommen, gelesen habe, als ich diesen einen Part gemacht hatte, kam es mir als sehr, sehr komisch vor oder flapsig, dass er einfach sagt, ja, mein Gott, ist im Leberkoma, jetzt schleift ihn dann noch mal schnell rüber.
Ist halt die Frage, was möchte man da machen? Also in Wahrheit ist es ja so, dieser Mensch wäre so oder so jetzt verstorben. Und man hat es darauf angelegt, ihm noch die Strafe, die er bekommen hat, ob zu Recht oder Unrecht, wissen wir nicht. Aber dass diese Strafe verstreckt wird, trotz seines Zustandes.
Ich meine, mir kommt gerade, vielleicht sehe ich es auch falsch und reg mich in die falsche Richtung auf. Weil, wie gesagt, ich weiß ja wirklich nicht, wie die Situation war. Aber vielleicht war es ja auch etwas Menschliches, weil es gibt ja durchaus auch die Fälle, wo Delinquenten, Menschen im Gefängnis, nochmal extra aufgepäppelt werden, damit sie ihre Strafe dann wirklich auch als Strafe bewusst entgegennehmen. Vielleicht war es ja bei ihm wirklich so, dass der Gerichtsarzt gesagt hat, komm, der ist im Koma, der kriegt nichts mehr mit. Ja, lasst es, macht es schnell, dann ist die Sache für uns alle erledigt und niemand muss mehr leiden, denke ich mir gerade. Also vielleicht sehe ich das, habe ich das falsch gesehen.
Ich habe gerade in meinem Kopf Bilder, anderes Land, andere Zeit, aber wie bei diesen amerikanischen Filmen, wo es dann um die Todesstrafe geht, ja auch noch jemand schaut, geht's dem eh gut, wenn er da festgeschnallt ist an der Trage oder im Stuhl, je nachdem, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden und wie jetzt diese Todesstrafe umgesetzt wird und dann nochmal checkt, eh alles in Ordnung, nach hinten tritt und sich quasi anschauen muss, wie diese Person jetzt exekutiert wird.
Ja.
Die muss ja auch checken, ob jetzt gerade alles gut ist, gut im Sinne von halt entsprechender Situation und ist da natürlich aber, ja, wie soll man das sagen, auch diesem Prozess unterworfen irgendwie. Und jetzt kann man sagen, ja, da wird sich ja seinen Beruf ausgesucht haben und dies, das. Aber gerade in Bezug auf diese Umbrüche in der Zeit, die wir auch schon erläutert haben in der heutigen Folge, man weiß es ja nicht. Da kann man zum Beispiel an den Johann Reichert auch noch mal ein paar Worte weitergeben, den Scharfrichter. Den kennen wir ja schon aus anderen Folgen. Und der war ursprünglich für Bayern und Sachsen zuständig und hat plötzlich durch diesen Anschluss ein komplettes neues Land übernommen, in dem er da tätig wurde. Also der war jetzt in dem Fall zum Beispiel Scharfrichter davor auch schon. Aber irgendwie haben sich da ja gewisse Zustände immer wieder verschoben. Ist klar, was ich damit sagen möchte?
Ja. Ja, das ist ja auch ganz gut und vielleicht ist das unser Zirkelschluss zum Beginn der Folge, als wir eingeleitet haben mit, wir sind in einer Zeit, in der sich die politischen, juristischen Systeme mehrfach geändert haben. Und die verschiedenen Fälle, die verschiedenen Morde haben ja auch in einem großen Zeitraum stattgefunden. Und all das hier unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich auch wahnsinnig schwierig. Und das System, was dann letztendlich eine Person, ich sage es bewusst, so dingfest gemacht und für diese Verbrechen hat büßen lassen, war das System, wo wir ein großes Fragezeichen hinter alles setzen müssen, was das eben an Gesetzen, Erlassen, Urteilen gefällt hat. Der Reichert, der Scharfrichter, hat übrigens den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ich glaube, bis in die 70er hat er noch gelebt, war sehr zurückgezogen und hat sich dann bei einer der wenigen Interviews oder Wortmeldungen, die er noch hatte, hat er sich auch gegen die Todesstrafe ausgesprochen. Er wurde dann auch damals nicht verurteilt von den Alliierten. Im Gegenteil, er hat dann für die auch noch weitere Exekutionen durchgeführt. Und man hat damals so über ihn entschieden, dass er auch nur ein Systemrädchen war, nie selber Urteile gefällt hat, sondern immer nur die ausführende Instanz war. So nach dem Motto, irgendjemand musste das ja dann ausführen.
Und er hat vor allem, das haben wir in einigen Fällen auch schon näher betrachtet bei ihm, sich Gedanken darum gemacht, wie er das Ganze bestmöglich für die Delinquenten machen kann. Also ein Fall, und da weise ich mit einem Augenzwinkern auf die Folge, die dann noch kommt, zu unserem Auftritt in Graz.
Mein Gott, das kommt mir ja jetzt erst. Stimmt, natürlich,
war die Martha der gleiche. Marek.
Ja, sicher. Ja, lustig. Ja. Und, oder interessant.
Und da gab es ja auch einige Vorkommnisse, die dazu geführt haben, dass sie dann unter besonderen Voraussetzungen, körperlichen Voraussetzungen, dann zum Schafott gebracht wurde. Und da hat er zum Beispiel eine Spezialvorrichtung gebaut und hat sich Gedanken gemacht, wie man das so hinbekommen kann, dass es für sie trotzdem schnell geht, weil dass es passiert, war klar. Aber ja, das vielleicht noch als Ausflug dahin, dass ja, das auch irgendwie eine, wie kann ich es gut benennen, eine Verpflichtung ist, aus der auch eine Verantwortung hinausgeht. Und wir haben ja genauso Fälle gehabt, zum Beispiel den Hummelfall, wo das wirklich ein Drama war am Ende. Und auch alle plötzlich erschrocken waren, wie schief das gehen kann. So eine Hinrichtung.
Ja.
Aber nochmal zum Ausgangspunkt. Das hat uns jetzt sehr schnell auch weitergetragen, weil wir hier so viele interessante Punkte dabei haben. Staudinger als Bauernopfer. Stichwort Reisig.
Katharina versteht bis heute meine Winke, meine rhetorischen mit dem Zaunpfahl nicht, dass wir die Folge gut beenden könnten.
Ich verstehe das sehr wohl.
Der Zirkelschluss. Damit kommen wir zum Ende.
Ich bin aber noch nicht bereit.
Ja, wir könnten aber langsam bereit sein.
Ja, aber ich habe hier noch ein paar Notizen und eine davon ist reisig.
Das ist gerade diese Notiz. Ja, dass ich mir schwer tue mit dem Wort reisig.
Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du ein Zitat eingebunden hast, wo der Herr Staudinger sagt, er hat sie unter einem Reisighaufen begraben. Und das wäre doch jetzt wirklich interessant. Ist das Täterwissen oder ist das eine von diesen Suggestivfragen gewesen? Im Sinne von, haben sie die nicht unter dem Reisig begraben? Und er sagt, oh ja, ich habe die unter dem Reisig begraben. Ja. Oder ob er das von selber gesagt hat.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Fälle ja lange zurücklagen. Also sprich, es hätte durchaus sein können, dass er in der Zeitung darüber gelesen hat. Das ist also kein Wissen, was irgendwo geheim lag, das mit dem Reisig.
Reisig.
Reisig, ja. Ja, aber das wissen wir leider nicht genau, weil da die Informationslage auch sehr dünn ist. Es war nur, also sagen wir mal so, diese ganzen kleinen Bausteine in Summe haben bei mir zumindest den Eindruck hinterlassen, dass es wirklich nicht sicher ist, ob gerade diese Person der Schuldige ist.
Über sein Vorleben haben wir ja ein bisschen was gehört. Bei den Opfern, und das waren in der heutigen Folge viele, gab es kaum was zu berichten. Und das ist immer eine Gratwanderung, weil einerseits möchte man nicht nur den Täter oder die Täterin in den Vordergrund stellen. Auf der anderen Seite geht es auch viel um Persönlichkeitsschutz, dass viele wahrscheinlich auch gar nicht möchten, dass darüber so berichtet wird. Es gibt aber auch Fälle, auf welche, über die wir schon berichtet haben, wo sich zum Beispiel die Familie bewusst zu Wort meldet und sagt, wir möchten gerne, dass in dem Fall, an den ich denke, war es auch ein Kind, dass unsere Tochter irgendwie menschlicher wird, dass es nicht nur das Opfer ist, sondern dass mehr über sie in der Öffentlichkeit ist, als sie wurde halt getötet. Und zu diesen Opfern haben wir aber leider einfach nicht mehr gefunden.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, das kommt vielleicht nicht so rüber, weil wir sehr viele Opfer hatten dieses Mal. Aber bei einigen gibt es halt wirklich nur noch ein paar kleine Meldungen, die man irgendwo nachlesen kann. Und halt ein paar Aktenvermerke oder so etwas, aber halt keine wirklichen Beschreibungen. Und dann sind wir natürlich auch gezwungen, es nicht nur im Rahmen einer Erzählung, die irgendwo noch nachvollziehbar ist und nicht ausufern darf, sondern auch, dass wir natürlich nirgendwo etwas dazugeben würden, einfach nur damit mehr dasteht, es so knapp zu halten, wie die Informationslage es hergibt. Weil es war schon so, dass in den Quellen teilweise sehr blumige Beschreibungen standen. Da war dann aber sehr klar, dass das wirklich dazu gedichtet wurde. Und dann lassen wir das Kategorische immer raus.
Also ein Gegenbeispiel wäre etwa Anna Augustin, wo ja dieser Verlauf von, wie ist sie überhaupt dann in die andere Familie gekommen? Sie war ja ein Dienstmädchen, dem dann Schlimmes passiert ist an ihrer Dienststätte. Warum hat das keiner gemerkt? Also es geht ja auch immer um eine Einordnung. Zum Beispiel damals, warum haben die Eltern sich nicht gewundert? Warum haben die nichts gemacht? Ja, weil es damals eben noch keine Smartphones gab und man nicht dauerhaft in Kontakt war. Und dann hat man halt einmal im Monat einen Brief bekommen, wenn überhaupt. Und da stand halt das Nötigste drin und das war der Kontakt. Es war einfach normal, das Kind dann gehen zu lassen in die Anstellung hinein. Einfach mal, um ein Gegenbeispiel zu nennen.
Ja, wie bei den Schwabenkindern ja auch, deswegen haben wir die ja eingangs genannt, dass es ein ganz normales System war oder Brauchtum, Tradition, wie auch immer.
Dass eine dort Notwendigkeit wahrscheinlich oft.
Bestimmt auch, dass dort Kinder nun einfach in der Gegend frei herumzogen. Natürlich gab es bei diesen großen Schwabenzügen immer wieder Begleitpersonen, das waren meistens wohl Priester, habe ich gelesen, aber auf der anderen Seite, man möchte ja auch nicht, dass überall die Kinder oder die schutzbedürftigen Menschen immer nur mit Begleitung hingehen dürfen. Es ist ja auch eben nicht so, dass die Gegend dort unten, Österreich, Deutschland, Schweiz generell, gefährliches Terrain sind. Das ist natürlich vielleicht wieder auch unser Blick, dass wenn wir uns so viel mit Verbrechen beschäftigen, es uns vorkommt, dass ständig, dauernd irgendwo was Schlimmes passiert.
Aber gerade für diesen Punkt, ja, in True-Crime-Berichterstattung wird immer nur über den Täter geredet und so. Das vielleicht als kleine Einordnung dazu. Also es geht ja nicht um den Wunsch, nur eine Seite zu beleuchten, aber im Endeffekt ganz plakativ, man muss damit arbeiten, was man hat an Informationen. Es ist total legitim, wenn auch dann sich entschieden wird, keine weiteren Infos von Opferseite zu teilen. Oft ist es ja auch so, dass natürlich auch die Motivsuche eine Rolle spielt. Eigentlich immer. Und dann natürlich geschaut wird, wo kann das herkommen, wie ist die Geschichte dazu, wo kann man was von ableiten und so weiter. Überhaupt nicht als Entschuldigung, das ist auch wichtig, aber natürlich, um das Verständnis irgendwie zu fördern. Und deswegen gibt es über die Täter und Täterinnen oft natürlich auch mehr, weil die einfach entsprechend genau beleuchtet werden.
Ja, und da versuchen wir halt so viel Ausgleich wie möglich herzustellen. Katharina, apropos herstellen, wie kann man denn Kontakt zu uns herstellen, wenn man das möchte?
Wow, super Überleitung.
Ich versuch's einfach nochmal.
Wir sind auf Social Media als True Crime Austria auf Instagram und Facebook aktiv und ihr könnt euch direkt bei uns melden, zum Beispiel per Mail an hinweise@truecrimeaustria.at. Und dazu haben wir auch noch Support-Plattformen, das sind Patreon, Steady oder ein Direktlink zu PayPal, alles zu finden in den Shownotes, wie auch die verschiedenen Hinweise, die wir am Anfang der Folge schon angekündigt haben. Neu im Hausmeisterei-Programm zum Ende unserer Folge haben wir außerdem die Bewertungen. Ihr habt ja schon von uns gehört, dass Bewertungen sehr, sehr wichtig sind für verschiedene Rankings auf Plattformen und so weiter. Und da freuen wir uns natürlich, wenn euch gefällt, was wir hier tun und ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst oder ein paar Sterne, Daumen hoch und ein Follow hinterlasst. So doof es klingt. Und das hilft uns aber tatsächlich. Also so blöd der Algorithmus ist, hilft uns das tatsächlich. Deswegen würden wir uns darüber freuen und das könnt ihr ich glaube, mittlerweile auf fast jeder Podcast-Plattform eurer Wahl tun.
Genau, also ein schöner Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung. Alles drunter hilft ehrlicherweise uns im Algorithmus nicht sichtbarer zu sein, aber eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre toll.
Genau.
Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao.